blutige Realität ist die Tolerierung einer 10-jährigen Blutspur durch die Bundesrepublik auf der Basis eines unverhohlen nationalsozialistisch angehauchten Rassismus der NSU. Seit letztem Jahr wird der NSU-Komplex justiziell aufbearbeitet vor dem Oberlandesgericht in München. Fritz Bursche ist oft der Korrespondent der Freien Radios. In diesem Prozess macht seine Beobachtung dort mittlerweile aus den Schlagzeilen mehr oder minder hinaus, obwohl immer wieder auftauchen bestimmte Erscheinungsformen der systematischen Blindheit gegenüber den Terror dieser nationalsozialistischen Rassisten. Fritz Bursche und einige Spuren, die in diesem Prozess Gegenstand wurden.
Im Oberlandesgericht in München ist es in dieser Woche bis gestern ruhig geblieben. Der Grund dafür waren zwei Außentermine der NSU-Verteidiger und eines Vertreters der Bundesanwaltschaft in der Schweiz. Dort sollten zwei Männer vernommen werden, die der NSU-Gruppe bei der Waffenbeschaffung behilflich gewesen sein sollen. Ich begrüße jetzt Fritz Bursche am Lottotelefon, der vom NSU-Prozess in München berichtet. Schönen guten Morgen, Fritz.
Guten Morgen.
Gibt es denn schon Informationen darüber, wie die Vernehmungen in der Schweiz verlaufen sind?
Ja, darüber gibt es nicht nur Informationen, sondern auch Zeitungsartikel, auf die ich jetzt selber natürlich zurückgreifen muss, weil ich natürlich nicht in die Schweiz fahren konnte, wie die allermeisten anderen auch nicht. Aber ich habe gestern auch noch mal mit einem Nebenklagevertreter, dem Rechtsanwalt Axel Hoffmann, gesprochen. Und der war mit dabei in der Schweiz und bestätigt auch weitgehend das, was in der Zeitung steht, nämlich, dass das eigentlich nichts gebracht hat. Eher seltsam war insofern, als die beiden zu vernehmenden Männer, die sich ja geweigert haben, nach München zu kommen als Zeugen, ihre Aussagen deutlich abgewandelt bzw. zurückgezogen haben und so jetzt ziemliche Verwirrung darüber besteht, wie nun schlussendlich diese Waffe, die Cesca 83, von der Schweiz nach Thüringen gekommen ist zu den NSU-Leuten, die damit 9 Migrantinnen ermordet haben. Also die Zwischenstationen sind unklar. Der eine, der anfangs behauptet hat, er habe im Auftrag des anderen diese Waffe bei einem legalen Waffengeschäft in Bern besorgt, hat diese Aussage jetzt zurückgezogen. Er habe nur einen Waffenerwerbsschein besorgt und so weiter. Also es gibt ja mehrere Zwischenstationen dieser Waffe. Also sie soll legal gekauft worden sein in der Schweiz von einem dieser Männer. Der soll es an den nächsten Mann weitergereicht haben und der wiederum soll es an einen Deutschen weitergereicht haben. Also da ist dieser Sprung von der Schweiz nach Deutschland. Und die nächste Station soll angeblich Enrico Theile gewesen sein, der das abstreitet. Enrico Theile ist uns allen bekannt geworden als einer, der sehr nah an Uwe Böhnhardt dran war, der offensichtlich auch irgendwie in der Nähe dieses Kindermordes, der 1993 in Thüringen stattgefunden hat, platziert gewesen sein soll. Also es ist immerhin damals ein Außenbordmotor von ihm neben dieser Kinderleiche gefunden worden. Also eine ganz dubiose Figur und der wiederum soll diese Waffe weiterverkauft haben an einen weiteren Jena, Jürgen L., der in den nächsten zwei Wochen auch als Zeuge vor dem Oberlandesgericht aussagen soll. Und von dort soll es in Bismedley, in diesem berühmten Laden in Jena gelangt sein und von dort an Carsten Schulze, von Carsten Schulze über Ralf Wohlleben dann weiter an das Trio. Also die ganzen Stationen, da gibt es noch durchaus Lücken, die nicht gefüllt sind und diese Vernehmungen in der Schweiz, die wiederum zwei Verhandlungstage in München gekostet haben, haben da nichts weiter Brauchbares erbracht.
Okay, also hier ist wohl einiges noch ziemlich undurchsichtig. Dann gehen wir mal wieder zurück nach München selbst. Gestern ging es nochmal um den Anschlag in der Kölner Propsteigasse im Jahr 2001, bei dem eine 19-jährige Frau schwer verletzt wurde. Dazu kam Gutachter in den Zeugenstand. Was haben die denn so berichtet?
Ja, also das mit den Gutachtern ist ja immer so eine Sache. Das wird dann doch relativ abstrakt. Das war diesmal nicht so, weil die beiden Gutachter sehr stark auf das Opfer dieses Anschlages eingegangen sind. Die Tochter dieser iranischstämmigen Familie, die diesen Laden in Köln betrieben hat. Sie haben sehr, sehr, wie soll ich mal sagen, anschaulich herausgearbeitet, was diese junge Frau damals für ein unglaubliches Glück gehabt hat, denn diese Bombe, die dort in einer Keksdose, in einer Stollendose platziert war, hatte eine ungeheure Wucht. Und es ist ein Riesenzufall, dass diese junge Frau das, sagen wir mal, nur so stark verletzt, wie sie war, überhaupt überlebt hat. Also eigentlich wurde gestern schon sehr deutlich, dass diese Bombe tödlich gewesen wäre, wenn die junge Frau sich nicht in dem Moment der Explosion nach unten gebeugt hätte, um irgendwas aus einer Schublade zu holen und dadurch nicht von der vollen Wucht dieser Detonation getroffen wurde. Und dabei geht es natürlich nicht nur, das haben die Gutachter, sehr anschaulich, sehr erschreckend dargestellt. Bei dieser Bombe geht es ja nicht nur um Splitter, um die Detonation als solche, also die Druckwelle, Splitter, Projektile, wie sie genannt werden, die dann rumfliegen, sondern auch um Dinge, die dann durch die Detonation zerstört werden und durch die Luft fliegen. Und da hatte sie wirklich ungeheures Glück, dass sie diesen Bombenanschlag überlebt hat. Und überhaupt kann man vom Glück im Unglück reden, dass nicht weitere Personen in der Nähe waren, dass nicht weitere Personen in der Nähe der Fenster oder auch der Tür dieses Ladens gestanden sind, denn die Detonation war so stark, dass alle Fenster ringsum des Ladens rausgeflogen sind, und auch da ist ja durch die Splitterwirkung eine sehr, sehr hohe Gefahr, dass Menschen hätten verletzt werden können. All das ist nicht geschehen, nur sie ist schwer verletzt worden, aber eben nicht so schwer, dass sie in Lebensgefahr gewesen ist. Das war so ein bisschen der Abschluss dieses Kapitels Propsteigasse, gestern mit wirklich erschütternden Bildern des Opfers nach dem Anschlag, also wo man sehen konnte, wie diese junge Frau ausgesehen hat nach der Detonation, da ist einem schon auch wieder zweierlei geworden.
Kommen wir vielleicht ganz kurz zum Schluss nochmal zu einer ganz anderen Geschichte, und zwar sind Vorwürfe gegen den Neonazi und V-Mann des Verfassungsschutzes Tino Brandt erhoben worden, und zwar wegen Kinderprostitution. Also was hat das denn jetzt da zu suchen? Worum geht es da genau?
Ja, also ich meine, Tino Brandt, diese schillernde, wobei das ein bisschen zu positives Wort ist, schillernd, diese bizarre Figur aus der Jener, aus der Thüringer Naziszene, Rudolstädter Naziszene, um genau zu sein, scheint auf jeden Fall eine Person mit einer irrsinnig hohen kriminellen Energie zu sein, denn, und das ist der Vorwurf der Staatsanwaltschaft Gera, die ihn jetzt in Haft genommen hat, er soll nicht nur Betrüger sein, in diesem Zusammenhang Ermittlungen wegen Betruges, die gegen ihn und 12 weitere Personen gelaufen sind, haben zutage gefördert, dass er offensichtlich bis zu 5 junge Männer als Prostituierte auf den Strich geschickt hat, dass er einen 15-jährigen sexuell missbraucht hat und dass er da also tatsächlich ein Geschäft draus gemacht hat. Und diesen Vorwürfen zufolge ist er jetzt per Haftbefehl festgenommen worden und sitzt in Untersuchungshaft. Was das für Auswirkungen auf den Prozess hat in München, wo es um NSU geht und wo er Mitte des Monats 3 Tage lang aussagen soll, das wird sich zeigen. Einige sagen, das ist überhaupt kein Problem, der wird dann halt einfach nur vorgeführt. Oder ob es durch seine Festnahme irgendwelche Hinderungsgründe geben könnte, ob er selber vielleicht die Aussage verweigern wird in München aufgrund seiner neuerlichen Belastung, das wird sich zeigen. Das ist völlig unklar, aber das wäre, um das auch diese Woche noch mal ein bisschen zu resümieren, es wäre eine ziemliche Katastrophe, wenn schon wieder was ausfallen würde. Gestern kam ja auch ein Zeuge nicht, unentschuldigt. Wir waren gestern um 13:30 Uhr fertig. weil ein Zeuge nicht erschienen war. Also die Frustration der Leute, die den Prozess die ganze Zeit beobachten, ist schon sehr groß, weil es geht im Moment nach den ganzen Pausen, nach den krankheitsbedingten Pausen, nach Zeugen, die nicht gekommen sind oder Zeugen, die kurz nach dem Beginn ihrer Vernehmung die Aussage verweigern. Das zieht sich, da sind riesige Lücken drin. Stattdessen werden außerhalb des Gerichtssaals ständig neue Säue, wie jetzt zum Beispiel der Vorwurf gegen Tino Brandt der Kinderprostitution durchs Dorf getragen oder auch Kindsmissbrauch, also das steht auch im Raum. Also das ist alles sehr wirr. Man hat irgendwie das Gefühl, man muss sich ständig mit Dingen beschäftigen, die eigentlich mit dem Gegenstand und auch mit dem Hintergrund der Taten überhaupt nichts zu tun haben. Und ich habe gestern wirklich mit vielen Leuten geredet, die sagen, sie sind gerade so ein bisschen in der Krise, was die Einordnung all dessen, was sowohl im Gerichtssaal als auch außerhalb des Gerichtssaals stattfindet. Und mir geht's nicht anders, muss ich sagen.
Das sagt Fritz Burschel. Er berichtet vom NSU-Prozess in München. Fritz, vielen Dank für die Informationen und ich wünsche dir weiterhin viel Energie, dass du für uns von dort berichten kannst.
Alles klar, ich danke dir. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
Alle Beiträge zum NSU-Prozess können Sie übrigens auch nochmal im Internet in unserer Mediathek auf radiolotte.de nachhören.